Eins, zwei, drei, vier, fünf.
Ja, der Ton ist besser.
Ist besser?
Ja, ja, ist besser.
Klar, ja, gut.
Genau. Wir können uns alle laut und deutlich hören und wir sehen uns auch hervorragend.
Herzlich willkommen. Sie hören gut durch die Zeit den Podcast von Inko Fehmer aus Leipzig. Ich bin Sascha Weige und begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Folge.
Ich weiß gar nicht, wir hatten das angezettelt hier. Ich meine, das ist ja der richtige Anfang für die neue Rubrik, wenn Berater ratlos sind.
Ja, ja, aber wenn Berater ratlos sind, dann eigentlich immer nur aus taktischen Gründen.
Okay, das ist schon mal die erste These, die schreibe ich mir schon mal auf. Günther, du warst derjenige, der das nochmal aufgegriffen hat, ne? Unser Versuch von vor, das ist mittlerweile 2 Jahre her, dass wir uns bei dir getroffen haben und das Thema Beratung im 21. Jahrhundert aufgegriffen haben, schriftlich und mit dem Versuch, das zu Papier zu bringen. Und jetzt, 2 Jahre später, haben wir nochmal das jetzt in dieser Form. Das habe ich doch richtig, ne? Dass du das jetzt nochmal aufgegriffen
hast. Ja, wir waren ja damals sehr beeindruckt von unserem persönlichen Freund Yuval Harari, der den Weg von Mensch zur Menschine beschrieben hat und dass wir dachten, man müsste dem doch eigentlich auch, oder sagen wir mal, nicht ihm selbst, aber dieser Entwicklung, die er beschreibt, auch nochmal etwas entgegensetzen und nochmal durchleuchten, was eigentlich menschlicher Kontakt und Beratung als eine spezielle professionelle Form im menschlichen Kontakt so ausmacht.
Genau, und wir hatten ja so die Idee, also die Vorstellung war ja, das nochmal neu zu greifen, ne? Diesen Begriff Beratung in all seiner Vielfalt auch. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt machen wir so eine Art Rubrik, eine kleine Reihe und steigen da mal so ein, wenn Berater ratlos sind und was ist überhaupt Beratung? Jetzt wäre die Frage, wie wir so ein bisschen vorgehen. Was treibt dich denn um, Günther? Ich bleib nochmal bei dir, wenn du Beratung hörst und was ist da für dich momentan wichtig?
Also Beratung ist ja ein relativ unspezifischer Begriff. Das heißt, ich muss den für mich erstmal spezifisch machen. Also was mich persönlich dabei interessiert, ist tatsächlich, Interventionen in so einem professionellen Kontext, den man mal mit Beratung beschreibt, wann sind die effektiv, ne? Wann sind die nützlich, wann funktionieren die in einer guten Weise oder sind hilfreich für Menschen? Insofern, ich meine, in Deutschland haben wir so ein bisschen das Problem mit dem Begriff Beratung, den gibt es in den anderen Ländern gar nicht so in dieser klassischen Form, ne? Also im Englischen zum Beispiel gibt es ja Consult und Advice und sowas und in Deutschland wird das alles unter einen Begriff gemischt, deshalb wird es schwierig. Also ich interessiere mich besonders für diese Form von Beratung, die man eher heutzutage mit Coaching beschreiben würde, also in neudeutscher Sprache.
Also, und es gibt so diese Prozessberatung, also wo der Berater, die beratende Person eher sich zurückhält mit Ratschlägen und einer fachlichen Beratung, was das Gegenstück wäre, ne? Ich bin Rechtsanwalt von Haus aus, das wäre Fachberatung. Würde denn das diesen Consulting-Begriff beziehungsweise das deutsche Pendant sein, Prozessberatung, um das es dir geht, Günther? Oder trägt dieses überhaupt nicht mehr, diese Differenzierung heute? Fachberatung, Prozessberatung, Persönlichkeitsberatung, Typberatung?
Ich finde, das trägt nicht mehr sehr. Wenn du mich direkt fragst, sage ich, trägt nicht mehr. Denn für mich als systemischen Berater ist auch sind auch solche Sätze wie Ratschläge sind auch Schläge, das halte ich auch für Quatsch. Ne? Natürlich gehe ich als systemischer Berater auch mit einem breiten Spektrum von Interventionen in Beratung rein und von mir kommen auch jetzt nicht im Sinne eines simplen Ratschlages, aber von mir kommen auch Impulse rein in die Beratung, die ich dann vielleicht als Szenario aufzeige oder mit unterschiedlichem Nachdruck oder sowas reinbringe. Aber ich glaube, dass sich da die Zeit heute schon Gott sei Dank entwickelt hat, dass man jetzt so eine Polarisierung mehr hat. Da hat man Prozessberatung und da hat man eine Beratung, die die Ratschläge oder die Fachlichkeit dann einbringt. Das ist für mich jetzt keine sinnvolle Unterscheidung mehr.
Vielleicht dazu kurz so zum Verschärfen, ne? Ich denke, das hat was fast Ideologisches, ne? Also wie wir es bei der Person haben, so eher von Rogers, wo eben gespiegelt wird und sehr darauf geachtet wird, dass man nicht eigene Impulse reinbringt und denkt, das Spiegel ist es, weil die Weisheit und die Kompetenz ist halt in der Person, ne? Und das gibt's analog auch in Organisationen, also auch jetzt bei Prozessberatungen, wo man sagt, die Weisheit ist im System. Und jetzt eher fachliche Ratschläge und Impulse von außen, die sind praktisch verboten. Und da engt man sich von vornherein eine Weise ein, wie es vielleicht dann der Ideologie passt, aber nach unserem Verständnis nicht dem, was jetzt für einen Klienten nützlich wäre. Und es stimmt, je mehr man jetzt in die Richtung geht, dass man Ratschläge gibt, dass man Impulse setzt, umso mehr hat man Verantwortung dafür, dass die auch wirklich nützlich aufgegriffen werden und wirklich etwas bewirken und nicht tatsächlich ihr klein machen oder abhängig machen oder in die falsche Richtung zeigen. Das ist richtig.
Also würdest du das auch so aus deiner Beratungserfahrung sehen, Rolf, dass es abgenommen hat, diese Form der Zurückhaltung und diese Vorstellung, dass beim Klienten, ob jetzt eine Organisation oder ein Mensch, da ist schon alles angelegt und das gilt es nur freizuschaufeln und sich nicht weiter in den Weg zu stellen, dass das jetzt wieder zurückgenommen wurde oder zumindest weniger Bedeutung hat? Also weil das wäre mein Eindruck, dass das nicht mehr so stark ist.
Ja, also ich sehe schon, dass jetzt nach den Jahrzehnten von eher einzelnen Schulen inzwischen eigentlich praktisch alle Berater eher integrativ arbeiten und mit mehreren Methoden ihren eigenen Mix und ihre eigene Philosophie erarbeiten. Und wenn man so arbeitet, dann ist eigentlich kein Platz mehr für jetzt Methoden, die so einengend sind und die andere Methoden dann praktisch ausgrenzen. Das gibt es tatsächlich deshalb auch immer weniger.
Also ich meine, man findet schon noch diese schulenspezifischen Gewohnheiten. Ich gucke mir immer auch andere Schulen an und war im letzten Jahr bei so einem Kongress der Rogers-Leute, also personenzentrierte Arbeit. Und dann hat mich jemand angesprochen, den ich nicht kannte, der neben mir saß, wer ich denn bin. Und dann sage ich, also ich bin Günther Mohan, komme aus der Nähe von Frankfurt und bin als Coach und Organisationsberater tätig. Und seine Antwort war, also du kommst aus der Nähe von Frankfurt, du bist Coach und Organisationsberater und so weiter. Also der hat paraphrasiert, wie es im Buch steht. Und ich habe gedacht, ja. Also da gibt es schon noch so Gewohnheiten.
Das soll sehr beruhigend wirken, ist jetzt festgestellt worden. Aber das ist vielleicht nicht bei jedem. Aber ich meine, ich bringe mal eine These rein, eine erste zu dem Thema, weil das sozusagen meine Vorstellung auch ist, dass das in der Zeit, als ich noch nicht mit diesem Beratungsgeschäft so zu tun hatte, stärker betont wurde unter diesem großen Aspekt der Autonomie. Ne, das also, ich sage mal so, im 20. Jahrhundert das große Thema Befreiung war. Es geht um Befreiung von Ketten. Die Gegenkultur in den 60er Jahren hat das Thema aufgegriffen und das hat natürlich auch in die Beratungswelt hineingeschwappt, sich zu befreien. Die ganze Transaktionsanalyse, das ja eines unserer Fundamentkonzepte ist, hat das zum Kernthema gemacht, sich von elterlichen, frühkindlichen Prägungen zu befreien, um autonom zu werden, sein eigenes Gesetz zu bilden. Und das finden wir in allen möglichen Schulen. Und ich habe die Vorstellung, das ist also einfach anders und zurückgenommen worden oder weniger. Und es geht heute mehr um Orientierung als großes Thema im, sage ich mal, beginnenden Drittel 21. Jahrhunderts. Und dass dieses Orientierungsgeben jetzt doch mit einer größeren Erlaubnis einhergeht, nehme ich mal diesen TA-Begriff, auch wieder Ratschläge zu geben. Empfehlungen, Wege zu weisen.
Vielleicht ganz kurz dazu, ne? Also was du da beschreibst, ist eigentlich weg von, ne? Also weg von dem Eltern-Ich und den Kindheitseinschränkungen und sowas. Aber dieses Weg von ist was Rebellisches, Auf die Dauer trägt das nicht. Also es muss dieses Weg von allem sinnvoll, wie es manchmal ist, was dazukommt. Das heißt genau, was du sagst, die Orientierung. Also was wollen wir denn erreichen? Das ist Autonomie. Und abgesehen davon, dass der Klienten berechtigten Wunsch hat, dass wir unser Interesse haben als Berater, ist es gut, ein paar Leitlinien zu haben. Da ist eine Leitlinie sicherlich, die, dass wir hilfreich sind für Autonomieentwicklung. Das ist dabei ein ganz wichtiges Thema.
Na, ich glaube, dass der Hintergrund, wenn ich was sagen darf, diese ganzen Methoden der humanistischen Psychologie kommen ja aus dem therapeutischen Hintergrund. Das heißt, das haben Leute entwickelt, die mit schweren Störungsmustern in Kontakt kamen und dann überlegt haben, wo kommen die denn her? Und eine fundamentale These der humanistischen Psychologie, die in der Psychoanalyse auch fußt, ist, das hat mit der Eltern-Kind-Beziehung zu tun, ne? Und die hat auch einen enormen Wiederholungszwang in sich. Das heißt, der Berater, Therapeut muss ständig auf der Hut sein, dass er nicht ein symbiotisches oder mit Abhängigkeitsverhältnis charakterisiertes Beziehungsmuster mit dem Klienten aufbaut oder fördert oder sonst was. Meine Erfahrung ist, dass das heute als Bild nicht mehr passt. Meine Klienten sind nicht so, dass ich da permanent aufpassen muss, dass es eine Abhängigkeitsbeziehung oder eine symbiotische Beziehung gibt. Ich erlebe die von vornherein viel, viel autonomer, vielleicht auch dienstleistungsorientierter, als dass die jetzt mit irgendeiner Haltung von wegen, da ist der große Berater oder Coach und ich ordne mich da unter oder so. Das finde ich heute, also ich in meiner Praxis jetzt gar nicht mehr oder selten.
Ja, dazu hätte ich ein schönes Beispiel von gestern. Da hatte ich im Coaching eine Frau, die wollte in einem neuen Team, wollte die gut Fuß fassen, ne? Und fragte mich dann, ja, wie sie denn das machen sollte, mit wem sollte sie denn Koalitionen bilden und Bündnisse und Kampfgemeinschaften oder so, ne? Was mich etwas verwundert hat. Also die in deren Skript oder in ihren Trübungen, also heißt im Team muss man kämpfen und muss Verbündete haben. Da hätte man jetzt auch fragen können, sag mal, wie war das in deiner Kindheit mit deinen Eltern, mit deinen Geschwistern oder so? Muss man aber gar nicht. Man kann das wirklich im Hier und Jetzt abarbeiten und mal sehen, ob es funktioniert. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, kann man immer noch auf die Kindheit schauen.
Also genau. Mit abarbeiten meinst du auch wirklich konkrete Namen, sagen, der wäre ein guter Koalitionspartner und
von nein, dem, nein. Also ich habe gesagt, hör mal, wenn du denkst, du müsstest jetzt Koalitionen aufbauen, bist du sofort am Spalten. Wohin wird das führen? Ne? Also eher die ganze Idee zu konfrontieren. Und das kann man im Hier und Jetzt machen, aber man kann es auch die Kindheit damit bemühen. Und das ist beim Coaching normalerweise gar nicht nötig.
Ja, also ich gehe mal noch über das Thema hinaus, jetzt also von der Beratung her. Ne? Und ich würde das noch so einordnen, auch dass die dass das Thema des Wählenkönnens, des Auswählens, was einen sehr hohen Stellenwert hat, deinen Einfluss darauf hatte, dass wir keine Ratschläge oder dass beratende Personen keine Ratschläge geben sollten, sondern eher sozusagen die Auswahl erweitern. Ja, das war ja auch das große Credo im Konstruktivismus, ne? Behalte dich so, dass deine Möglichkeiten größer wären. Und diese Befreiung von der Enge, dass man letztlich nur eine Entscheidung hat oder in die Rebellion oder in die Rebellion gehen muss, dass das sich durch alle Bereiche durchzog. Im Lebenskonzept, in der Politik, auch im Konsum, dass es einen großen Wert hat, wählen zu können. Und dass wir jetzt in den letzten Jahren nehmen wir mal die Vor-Trump-Ära, ne? Also die guten Jahre, die Nullerjahre, die Zehnerjahre, dass wir einfach wirklich wählen konnten und so viel wählen konnten, dass wir Orientierung brauchen. Was sind gute Kriterien? Weil uns vielleicht, ne, diese Begrenzungen von einst, das sind ja nicht die gleichen Personen, aber wenn man es kulturell und gesellschaftlich zieht, dass die einfach weggefallen sind oder weggeschafft wurden, auch durch diese Leistungen, diese humanistischen Psychologien und diese Herangehensweisen, aber dass es eben neue Probleme mit sich bringt. Was würdet ihr meinen? Trägt das weit und was würde das für Beratung bedeuten auch?
Ja, ich finde das super, was du sagst. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Es geht nicht nur um Wählen, sondern um Wahlmöglichkeiten schaffen, also kreieren. Wenn ich in meiner Beratung, in meinem Coaching mit dem Klienten zusammen bin, dann sind die spannendsten Prozesse, sind die, wo ich am Anfang wenig Ideen habe, was wird denn da überhaupt, wo wir gemeinsam ko-kreativ ersten Raum von Wahlmöglichkeiten erfassen. Ich bin da so ein bisschen geprägt von diesem Problemraum und Lösungsraum. Oft können Leute ihren Problemraum total differenziert beschreiben und wo sie hinwollen. Zielraum, Lösungsraum ist völlig mit Fragezeichen besetzt. Sie wissen zwar vielleicht, was sie nicht wollen, aber nicht wohin. Orientierung. Da gilt es, glaube ich, in so einem, oder ist meine Erfahrung, in so einem gemeinsamen Prozess erstmal Wahlmöglichkeiten zu schaffen. Und dann entwickle ich mich als Coach oder Berater auch an der Stelle weiter. Ich freue mich dann, wenn wir auf einmal eine Idee haben oder gemeinsam konstellieren in der Interaktion, die vorher nicht da war. Und dann kann man aus vielleicht neu kreierten Wahlmöglichkeiten was wählen. Und insofern ist dieser zukunftsorientierte Ansatz oder Neukreationsansatz ist was völlig anderes, als wenn du, wie wir es eben gesagt haben, so einen Vergangenheitsreparaturansatz hast, ne? Irgendwelche Defekte zu reparieren oder wieder zu kitten oder ne, und dann läuft's von selbst. Das ist nicht meine Erfahrung.
Ja, da gibt's ja auch das schöne Beispiel von einem Supermarkt. Da haben die zwei Tische im Eingangsbereich hingestellt. Auf einen gab's 10 Sorten Marmelade, auf dem anderen waren 30 Sorten Marmelade. Und man konnte dort auch kaufen. Ne? Bei dem Tisch mit den 30 Sorten Marmelade wurde fast nichts verkauft. Auf dem mit 10 Sorten Marmelade lief das Geschäft gut. Ne? Also diese Wahlmöglichkeit ist manchmal eine Überforderung. Aber es ist nicht immer der Fall. Ne? Und wenn man jetzt Kriterien entwickelt mit dem Coachee, wie kann man denn einengen, was ist für dich relevant, dann landet man dann hoffentlich bei dem Tisch mit den paar Marmeladen, wo man dann auch wieder entscheidungsfähig ist. Genau.
Aber das würde ja diese auch aus der Konsumwirtschaft bekannte Phänomen, das ja genau stützen, dass dieses Orientierung geben über eine Auswahl oder wenn man sagen will, die Angebote werden kuratiert. Also es gibt eine Vorauswahl, die meinetwegen dann aus 150 Marmeladensorten 10 aussortieren und das hat dann schon einen Wert für den Kunden, dass er weiß, okay, dort werde ich was finden, aber nicht nur eins. Ich glaube, dieses Wählen ist schon auch etwas, wo wir anerzogen werden, dass wir die Wahl haben möchten, weshalb wir Ratschläge ungefragt auch ziemlich, glaube ich, schnell zurückweisen heute. Ich weiß nicht, welche Erfahrung ihr macht mit Klienten und Beratern, aber wenn ihr denen jetzt einfach sagen würdet, macht das so, das wäre schon komisch. Ich glaube, dann würden wir nicht so angefragt sein. Aber wenn man mal unsere Ausgangsfrage nimmt, ne, was ist Beratung heute? Ne? Was folgert daraus? Also wo können wir einen Punkt setzen, dass das heute Beratung in diesem Bereich ist, in dem wir arbeiten, also Coaching, Organisationsentwicklung, keine Hard Facts, Unternehmensberatung, Fachberatung. Hat sich da was gewandelt?
Also ich sage mal, aus meiner Sicht denke ich, ist bei mir der Fokus ändert sich doch stark, dass Kontext einbezogen wird, ne, und Komplexität einbezogen wird. Und viele, ob das jetzt Manager sind oder sonstige Mitarbeiter, sind einfach von der Komplexität, die auf sie einstürmt, kriegen sie ein Gefühl von Überforderung und werden jetzt eher so ein bisschen nach Wild-West-Manier eher aggressiv oder ziehen sich zurück oder so. Aber da dran zu bleiben, in seiner Kompetenz mit der Komplexität umzugehen, hat nicht jeder gelernt. Und das ist auch wirklich schwierig. Ne? Und da ist die Aufgabe eines Coaches einfach, beispielhaft zu zeigen, wie man denn mit dieser Komplexität überhaupt umgehen kann. Schon mit Vereinfachung, aber mit keiner nicht unnötigen Trivialisierung. Und wie man das auch aushält, diese Unsicherheit, diese Vielfältigkeit und Komplexität und dieser überwältigende Kontextweite. Und das ist unser Job. Und dabei kann dann vielleicht auch mal vorkommen, dass auch ein Coach ratlos ist angesichts dieser Komplexität. Aber das wäre dann eine gute Intervention, in diesem Fall das auch erstmal auszuhalten, dass einem momentan erstmal nichts einfällt und man einfach nur die Komplexität aushalten muss.
Aber hat sich, also ich kann das aus meinem jugendlichen Leichtsinn irgendwie nicht kaum glauben, dass das damals nicht komplex war und nicht komplex empfunden wurde. Ich weiß noch, wie ich als frisch gebackener Jugend, war ja Kandidat von meinem ersten 486er saß, den mir meine Eltern auf den Schreibtisch gestellt hatten. Und ich konnte nichts damit anfangen. Nix. Ich habe 2 Wochen in den schwarzen Bildschirm geguckt, wo so ein Klinkezeichen da war, bis mir jemand sagte, du musst einen Befehl eingeben. Und ich wusste nicht, was heißt das? Also ich war völlig überfordert. Waren Manager in den 90ern nicht überfordert? Oder, also ich kann jetzt, wie war das? Ich meine, ihr habt das ja doch hautnah miterlebt oder sogar selber. Du
spielst auf unser fortgeschrittenes Alter jetzt an.
Ja, ich muss ja die Erfahrung anzapfen.
Nee, ich würde sagen, klar waren die überfordert, ne? Klar waren die überfordert, die haben es bloß nicht gemerkt. Ne, die hatten so ein mechanistisches Weltbild im Kopf, das ihnen eine Struktur und Ausrichtung gab. Und die haben schon gemerkt, irgendwie, dass die Welt manchmal anders funktioniert, als sie sich gedacht haben. Aber die haben nicht ihr Weltbild so schnell in Frage gestellt. Insofern war es für sie noch rein von ihrem inneren Bild, war es nicht so komplex. Die Welt war schon immer komplex, das ist richtig.
Man gibt ja 2 Formen von Komplexität, die ich unterscheide. Das ist die technische Komplexität, dass Geräte, Prozesse komplex geworden sind. Und am Auto kann man es wunderbar sehen. Also da sind nur noch Module. Früher gab es Schrauber, es gibt es heute kaum noch. Und dann gibt es eine emotionale Komplexität. Ne? Und ich glaube, dass wir diese emotionale Komplexität geführt wird aus meiner Sicht erst seit Anfang der 90er Jahre. Vorher gab es keine Führung. Vorher gab es Befehl und Folgen, und aber dass man sich, sagen wir mal, um seine Mitarbeiter Gedanken macht, wie steuere ich den Einzelnen, das ist ein relativ neues Phänomen, das ist auch eine steile These, aber ich will sie mal so sagen. Ne? Für mich ist dabei wichtig, was sich total geändert hat, ich versuche in der Beratung heute so Leuten, also auch dieses Singularitätsthema da zu erfassen, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, so von Andreas Reckwitz, wie sind denn die Leute jetzt in ihrer, das ist auch eine Form von Komplexität, die sich bildet, die Individualisierung, Singularisierung der Leute, die unterschiedliche Gruppenzugehörigkeit, das ist sicherlich differenzierter, als es früher war. Es gibt, glaube ich, eher die 30 Marmeladensorten als die 10, aber die Leute sehnen sich ein bisschen. Da kommen die vielleicht auch zu uns, mach aus den 30 mal 10 oder insofern trotzdem, aber das den Einzelnen zu adressieren, das ist eine Form von emotionaler Komplexität. Ne, es geht nicht, ist nicht mehr so diese eine durchgezogene, schablonisierte Rollenerwartung, die es heute gibt.
Ja, also bei dem Thema Reckwitz und Singularisierung würde ich einwerfen, dass es da nicht um eine besondere Form der Individualisierung geht. Das ist wirklich eine andere Stoßrichtung. Sondern da ist ja die Grundthese, dass es heute darauf ankommt, und das hat sich entwickelt in den letzten 30, 40 Jahren, dass man Singularität zugeschrieben bekommt, dass man kulturellen Wert durch Besonderheit bekommt. Also im Sinne von, man muss was Besonderes sein. Und das heißt eben bei dem Marmeladeglas, da muss eine Geschichte drin stecken. Das muss ein besonderes, schön designtes Label haben. Dass man nicht nur, man kauft nicht nur Marmelade. Man kauft als urbaner Akademiker das gute Landleben. Das, ne, und diese Singularisierung von Produkten und auch von Personen, ist nochmal, finde ich, eine andere Stoßrichtung als diese Individualisierungsdebatte oder Problematik, die wir ja eher so aus der humanistischen Psychologie her kennen, mit dem grundlegenden Existenzialismus, dass der Einzelne auf sich geworfen ist und aus sich heraus aber dann Beziehungen eingehen kann, sein Leben gestalten kann, etc.
Naja, ich meine schon, dass innerhalb der Menschen, also der Coaching-Klient, der zu mir kommt, der hat so ein Selbstoptimierungsziel, wozu auch diese Singularität, dass er auch was Besonderes ist, auch dazugehört oder so den Anspruch, sich selbst aus sich selbst heraus zu erkennen, dass früher die Leute eher aus so einer Haltung, was ist denn jetzt eine gute Lösung? Und heute ist so der Anspruch an die einzelne Person, wie ich selber jetzt in der Gesellschaft auch stehen will, ist größer geworden. Wie falle ich selber auf? Wie mache ich mich im Unternehmen jetzt bekannt und sowas? Und,
ja, das, ne? Genau. Ja. Das finde ich genau. Das ist, finde ich genau die, das ist genau seine These. Ne? Man, dass es heute zum Mensch oder zum Angekommensein dazugehört, dass man dann sichtbar wird und nicht als Einzelner irgendwie im Schatten bleibt von den anderen.
Aber von wegen jetzt Singularität, ne? Also diese Selbstoptimierung und dieses Selbstmarketing und so, kriegt ja manchmal einen Status, wo es nicht nur nervt, wo es, denke ich, auch nicht mehr funktioniert und wirklich nicht gerade jetzt zur persönlichen Reife führt. Aber die Situation, in der ein Klient gerade irgendwo ist oder sowas, die hat was Singuläres, denn die hat es so noch nie gegeben und die wird es so auch nie geben. Insofern wird man auch jetzt auch als Coach vorsichtig sein, jetzt mit seinen Regeln und Ideen, wie man denn da so mit umgeht. Man muss sich wirklich auf diese ganz spezielle Situation, dieses ganz speziellen Klienten in dieser Situation erstmal einlassen und dann vermutlich erstmal intuitiv und so eine Idee kriegen, ja, was würde denn jetzt helfen, was man dann schon checkt mit seinen ganzen Konzepten und Erfahrungen, die man denn hat. Ne? Aber erstmal die Situation selber zu spüren und sich darauf einzulassen, ist auch vielleicht etwas ein bisschen Apersonales, ne? Auch vom Coach her. Das, denke ich, wird immer nötiger sein, um wirklich mit Komplexität umzugehen.
Günther, du hattest vorhin so eine Differenzierung eingebracht, ne? Emotionale Komplexität und das Thema, so Emotionen, Entwicklung von Emotionen, auch unter dem kulturellen Aspekt, ne? Dass wir heute anders mit Emotionen umgehen als sicherlich noch vor 30 und 50 oder 60 Jahren. Möglicherweise auch, dass wir heute anders fühlen, weil wir andere auch Gedankenkonstrukte haben. Das würde ich gerne vertiefend vielleicht in der zweiten Folge, ne, zum Thema aufgreifen, weil mir es jetzt so als Riesenthema, also als wichtiges Thema so zu groß wäre, um es nochmal so in den letzten Minuten jetzt irgendwie reinzupacken. Hattest du das also entspricht das so auch deinem Sinn, dass es ein größeres Thema ist?
Naja, ich meine, das ist ein Thema, was sich auf anderen Ebenen auch wiederfindet. Die Komplexität, die wir eben beschrieben haben, haben wir ja als Berater auch. Und es gibt in der Beratungslandschaft eine ziemliche Trend, Komplexität zu reduzieren. Und das man oft bezieht sich das auf Vereinfachung. Und das, was du jetzt angesprochen hast, dieses Thema Denken und Gefühle, da gibt es auch durchaus durch die Hirnforschung befeuert eine unheimliche Vereinfachungsgeschichte. Und dann wird dann irgendwie das Bauchgefühl oder das ist alles nur noch limbisch und sowas. Also da müssen wir wirklich länger drüber sprechen, denn alle Hirnforschung, die es heute gibt, zeigt, dass es immer vernetzte Prozesse sind, dass immer limbische und kortikale Prozesse bei allen psychischen Reaktionen mitbeteiligt sind und dass man da nicht irgendwie was isolieren kann. Es gibt eine gefühlsmäßige Reaktion oder es gibt eine Denkreaktion und so. Das ist eine Komplexitätsreduktion, die eigentlich nicht, nach heutigem Wissensstand nicht stimmig ist. Da müssen wir uns auch dieser Vernetztheit und dieser Komplexität stellen. Alles andere biegt die Welt für einen Moment zurecht, ist aber nach dem heutigen Forschungsstand wirklich nicht gut. Obwohl, vielleicht den halben Satz noch, es von namhaften Hirnforschern, sprich Hüter oder Roth, so dargestellt wird. Das ist aus meiner Erfahrung, besuche jetzt seit 5 Jahren den Resilienzforschungskongress hier in Mainz beim Deutschen Resilienzzentrum mit hunderten von Untersuchungen, die da dargestellt wird. Wenn eins stimmt, ist, dass es diese Isolierung von Gefühl und Denken und Trennung und so, dass das nicht haltbar ist. Es ist ein schöner Gag, aber nicht sinnvoll.
Dann machen wir das. Ne? Sascha, zu deinem Thema von wegen, wie sind denn die Klienten anders oder so? Ne? Also da ist mein Eindruck, die machen sich es auch nicht mehr so leicht wie früher. Ne? Denn heute jetzt eher junge Menschen, die wollen umweltfreundlich sich verhalten und natürlich familienfreundlich und wollen dann auch Selbstmarketing machen und zukunftsträchtig. Und also die wollen in so vielfältiger Weise gut und richtig liegen, wie sie selber dann Dilemmata produzieren, wie es dann auch gar nicht mehr so einfach ist. Ne? Und das finde ich ja erstmal erstmal mutig und okay, dass die sich nicht einfach machen. Ne? Aber jetzt aus dieser Falle, die sie sich da vielleicht selber bauen, in einer guten Weise wieder rauszukommen und handlungsfähig zu werden, in einer guten Weise, ohne Reue und ohne übertriebene Anpassung, das ist dann wieder gar nicht so einfach.
Ja, also das im Vergleich von heute zu früher auf jeden Fall genauso so unterschreiben. Ich denke schon, dass es damals in der Zeit schwer war auch, ne? Also zu rebellieren und so. Das erscheint im Nachgang vielleicht simpel, aber oder manchmal nicht mehr ganz so bedeutsam. Für die damaligen war das bestimmt in ihrer Zeit und in ihrem Kontext wirklich ähnlich problematisch und schwer und beratungsbedürftig und fähig, wie das heute ist, wenn jemand mit einem Problem kommt, dass jemand eben auch nicht versteht, wenn er nicht in diesem kulturellen Kontext so verhaftet ist. Also da kommen wir vielleicht auch in so generationale Unterschiede rein.
Ich meine, früher konnte man den Feind außerhalb sehen, bei den Eltern. Ja. Okay. Also, und heute, ich sage ja, es gibt neue Antreiber. Es gibt mindestens mal zwei neue Antreiber. Sei auffallend und sei besonders. Ne? Und diese beiden Antreiber, da bist du ja in einem inneren Dialog mit dir. Warum erreichst es nicht? Da hast du ja nicht irgendwie einen Elternteil, der dir das mal als Botschaft gegeben hat, sondern das sind ja Antreiber, die jüngeren Leute heute, vielleicht auch ältere, weiß ich nicht, in der Generation Y allgemein aus der Gesellschaft ziehen oder aus dem Netz oder woher immer und dann sich selbst damit auseinandersetzen. Ne? Ich fand früher, als die Eltern noch als der Feind war und eine schöne Rebellion möglich war, waren noch rosige Zeiten psychologisch. Es ist heute schwerer geworden.
Das, von der Warte her ja, das glaube ich gerne, dass das schwerer geworden ist. Ja, ich habe vor uns auch bei dem Thema Singularitäten an das Antreiberkonzept gedacht und aber den Gedankengang so verfolgt. Das ist halt ein Konzept, was sich so aus der Familiengeschichte und aus der Kontextsituation, in der die Transaktionsanalyse entstanden ist, hervorragend eignet. Aber dieser Punkt heute, dieser Sichtbarkeit herstellen, angetrieben sein, um kulturellen Wert zugeschrieben zu bekommen und gleichwohl authentisch zu sein. Also das ist ja schon etwas, was nicht elterlich vorgegeben wird, sondern gesellschaftlich gefordert wird, aber auch von den Personen selber gefördert wird. Dieses Dilemma, dass wir heute sehr authentisch sein sollen, ist ja schon in sich eine Doppeldeutigkeit drinne, aber dass es genauso auch gefühlt wird. Also ich kenne das aus Organisationen, aus Betrieben, dass halt jemand da in die Organisation kommt, dass der mit einem Selbstverständnis sich zum Ausdruck bringen will. Weil ihm auch gesagt wurde, er soll sich einbringen. Also macht er das auch, wie er das so sieht und will aber gleichwohl, dass er eigentlich ja unabhängig von dem Zuspruch der anderen sein will, weil es ja seins ist, will er trotzdem auch Anerkennung, Zuwendung genau dafür haben. Und das passt manchmal nicht miteinander überein. Also in einem Team zum Beispiel passt es nicht überein.
Ja, aber das ist ein Thema, da ist einfach die Gruppendynamik für zuständig, ne? Wo dieses Dilemma zwischen der einzelnen Person, aber auch der ganzen Gruppe, das ständig inszeniert wird. Und wahrscheinlich wird das zu einem eher wiederkehrenden auch der Gruppendynamik führen. Denn das kann man auch nicht praktisch einzeln wirklich als Coach vermitteln. Das muss man mit einer Gruppe machen. Da kann man die Erfahrung machen, was davon als von der Gruppe als authentisch erlebt, was gruppenkonform ist oder so. Da kann man das alles ganz wunderbar reflektieren. Das kann man nicht in der 1-1-Beziehung so gut.
Jetzt sind wir schon gut in der Zeit fortgeschritten und ich merke, wir sind gut im Gedankenfluss. Wir reden erstmal wieder über Klienten. Also unsere eigene Ratlosigkeit war wirklich nur taktisch. Und was heißt denn das vielleicht abschließend wirklich für unsere Ausgangsfrage, die wir ein bisschen eingekreist haben in anderen Themengebieten? Was ist Beratung heute? Was macht es aus? Was können wir im Vergleich vielleicht zu den früheren Zeiten, die rebellisch gesehen vielleicht rosig waren, Was können wir zusammenfassen? Was könnt ihr zusammenfassen, die ja wirklich nochmal einen anderen Überblick haben?
Na, ich überlasse dem Günther mal das letzte Wort und würde sagen, also ich denke, die Erlaubnis und die Anforderung, wirklich für jede Beratung die geeignete Beratung zu kreieren. Also mit bestimmten Schemata oder sonst wo kommt man nicht gut klar. Man muss wirklich Gespür aufnehmen. Was will der Klient? Was ist ethisch? Was will ich? Was erfordert die Situation? Was ist der Kontext? Und da muss man das Passende muss man immer wieder neu erfinden. Das ist eine spannende Sache. Das macht ja auch Spaß, macht eine Menge Verantwortung. Aber mit vielen Prozessschemata oder sonstigen Schemata, da wird man da nicht weiterkommen.
Ja, ich glaube, dass das auf so verschiedenen Ebenen. Einerseits, die Zeit der Schulen ist vorbei, glaube ich. Also sagen wir mal jetzt einzelne Beratungstherapieschulen und so. Macht keinen Sinn. Die Systemiker sind heute überall führend. Das hat aber damit zu tun, weil das systemisch auch so ein unspezifischer Begriff ist, wo du alles drunter fassen kannst. Also letztlich schon so eine integrative Geschichte ist. Das finde ich wichtig. Und dass wir tatsächlich immer, da bin ich beim Rolf auch oder möchte mich da anschließen, diese Offenheit brauchst du als Berater, wo du dann im Hintergrund deine ganze Erfahrung hast, die du vielleicht hast, in Systemen bisher gemacht hast, aber das sich dann immer wieder so leer zu machen, ne, was eigentlich zu kommen, so ein bisschen, mich fällt so diese schamische Theorie U ein an der Stelle, dass du immer wieder zu diesem Punkt kommst, also du weißt vielleicht, was du mitbringst und alles an Downloading, aber dass du, wenn du gut arbeitest mit dem Klienten zusammen, in irgendeine Presencing-Phase reinkommst und dann mit dem, was kommt denn jetzt, was steht denn an? Und das ist oft aber auch etwas, was mit der Vergangenheit dann auch weniger zu tun hat. Ne? Also, und ich glaube, dass viele Beratungsprozesse, du kannst so einen Beratungsprozess anders machen. Viele Leute erarbeiten mit Klienten Standardlösungen. Ne? Also, ne, kann man so oft so sagen, wenn man an einer bestimmten Schule kommt, dann weiß man genau, wie der methodisch so vorgeht, was dann rauskommt und was. Ne? Und ich glaube, dass wir darüber hinausgehen müssen. Das bedeutet auch das, was wir eben andiskutiert haben, wie weit man dann solche Erkenntnisse aus den benachbarten Disziplinen wie Sozialphilosophie, Soziologie so mit reinnimmt, ne? Was wir am Beispiel von Andreas Reckwitz genannt haben. Man kann da auch über andere noch sprechen, die da wichtig sind. Ne? Also das insofern ist das, wie soll man sagen, es ist nicht eine Unsicherheit, aber dieses sich immer wieder auch dann so ein Stück in einer positiven Weise leer zu machen und dadurch offen für was Neues.
Okay. Dann würde ich sagen, wir machen da hier einen Punkt und können vielleicht den Gedanken aufgreifen, den du mit genannt hast jetzt, ne, dass doch so eine gewisse Hegemonie oder Dominanz des systemischen Gedankens in das, was du so als Schulenlandschaft beschrieben hast, eingegriffen hat und dass das wahrscheinlich Beratung heute auf jeden Fall in fast jeder Form beeinflusst und dass wir uns das beim nächsten Mal vornehmen, was es mit diesem Systemischen auf sich hat.
Gute Idee.
Wunderbar.
Gut, dann bedanke ich mich bei euch beiden für diesen Auftakt.
Ja, ebenfalls. Vielen Dank.
Und sage bis zum nächsten Mal.
Für den Austausch. Sehr gut.
Wunderbar. Schön, dass wir es festgehalten haben. War prima.